Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es ist 12.30 Uhr. Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin von Schweizer Radio DRS. Die letzte Chance. Unter dem Motto versammeln sich in Kairo Zehntausende zum Protest gegen den Militärrat. Bettwil, ein Aargauer Dorf, in Aufruhr.
Ich finde es unverschämt, dass man die Entwicklung eines Dorfes zerstört. Da oben kommt ab jetzt niemand mehr freiwillig wohnen.
In Bettwil will der Bund 140 Asylsuchende unterbringen. Die Reportage. Protest auch auf den Baustellen. Die Bauarbeiter der Schweiz demonstrieren für einen besseren Gesamtarbeitsvertrag. Und alarmierend. In der Schweiz sterben jeden Monat zwei Frauen an den Folgen von Gewalt, die ihnen ihr Partner zugefügt hat. Gewalt gegen Frauen, das Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous, am Mikrofon sind Ivana Pribakovic und mit den Nachrichten Patrick Seiler.
Auf dem Tahrirplatz in Kairo haben sich am Morgen wieder tausende Menschen versammelt, um erneut zu protestieren. Ägyptische Zeitungen schrieben vom «Freitag der letzten Chance» oder dem «Freitag der Wende». Die Demonstranten fordern den sofortigen Rücktritt des regierenden obersten Militärrats, was dieser jedoch entschieden ablehnt. Die Generäle ernannten stattdessen den ehemaligen Regierungschef von Mubarak, Kamal Gansouri, zum neuen Regierungschef. Die Demonstranten lehnen Gansouri ab. Unterstützung erhielten die Demonstranten aus Washington. Das Weiße Haus teilte mit, die USA stünden weiterhin hinter dem ägyptischen Volk. Präsident Obama fordere einen reibungsloseren und schnelleren Übergang zur Demokratie. In Syrien ist es vor dem Ablauf des Ultimatums der Arabischen Liga erneut zu Gewalttaten gekommen. Oppositionelle berichten, seit gestern seien mindestens 33 Menschen getötet worden. Die meisten von ihnen seien bei Attacken des Militärs in der Provinz Homs ums Leben gekommen. Die Arabische Liga hatte dem Regime von Präsident Bashar al-Assad bis heute Mittag Zeit gegeben, die Gewalt gegen Oppositionelle einzustellen und ausländische Beobachter zuzulassen. Syrien weist die Forderungen zurück. In Marokko haben die Wahlen für ein neues Parlament begonnen. Erwartet wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der islamistischen Oppositionspartei und der Koalition von liberalen Anhängern des Königspalastes. Anders als viele andere arabische Länder verfügt Marokko schon seit Jahrzehnten über ein Mehrparteiensystem. In Schlüsselfragen aber behält der König das letzte Wort. Verschiedene Bewegungen boykottieren die Wahlen. Erste offizielle Ergebnisse werden für morgen erwartet. Auf zahlreichen Baustellen in Zürich, Bern, Lausanne und Genf wird heute nicht gearbeitet. Die Bauarbeiter protestieren damit gegen den Abbruch der Verhandlungen über einen neuen Gesamtarbeitsvertrag. Tausende Bauarbeiter nehmen an Demonstrationen teil in Zürich, Bern, Lausanne und Genf. Organisiert wird der Protesttag von den Gewerkschaften Unia und Sina. Die Gewerkschaften fordern mehr Schutz vor Lohndumping, Krankheit, Unfall und Schlechtwetter. Um die 840 Kläranlagen der Schweiz leistungsfähig zu halten, braucht es 30% mehr Geld. Zu diesem Schluss kommt eine Studie des Verbandes der Abwasser- und Gewässerschutzfachleute und der Gemeinden. Pro Jahr werden demnach heute 2,2 Milliarden Franken für die Abwasserentsorgung aufgewendet. Diese Kosten werden aber heute nur zu 77% durch Gebühren gedeckt. Und jährlich werde eine halbe Milliarde Franken zu wenig investiert, warnen die Fachleute. Die Zinsen für italienische Staatsanleihen haben ein neues Rekordniveau erreicht. Die neue Regierung vermag die Investoren offenbar nicht zu beruhigen. Für Papiere mit sechsmonatiger Laufzeit musste am Morgen 6,5% bezahlt werden, für eine zweijährige Anleihe gar 7,8%. Höher waren die Zinssätze seit der Einführung des Euro nicht. Dennoch konnte Italien wie geplant 10 Milliarden Euro am Kapitalmarkt aufnehmen. Auch Ungarn muss immer höhere Zinsen bezahlen. Die Ratingagentur Moody's hatte gestern die Staatsanleihen auf Ramsch-Status abgewertet. Darauf verlor der Forint gegenüber dem Euro 1,25% an Wert. Die ungarische Börse geriet am Vormittag 5% ins Minus. Die ungarische Regierung bezeichnete die Abwertung als rein spekulativen Angriff. Ein Zug mit hochradioaktivem Abfall ist in Deutschland eingetroffen. Der Castor-Transport passierte die deutsch-französische Grenze bei Saarbrücken. Der Transport bringt deutschen Atomabfall aus der Wiederaufbereitungsanlage La Hague ins Zwischenlager nach Gorleben im Bundesland Niedersachsen. Auf der geplanten Route kam es bereits gestern zu Protesten von Atomkraftgegnern. Der britische Bierkonzern Sab Miller will den australischen Bierbrauer Foster's übernehmen für 9 Milliarden Franken. Die australische Regierung hat der Übernahme zugestimmt, allerdings nur unter Bedingungen, dass Foster's weiterhin in Australien gebraut wird. Im Kanton St. Gallen herrscht wegen der anhaltenden Trockenheit Waldbrandgefahr. Laut einer Mitteilung der St. Galler Staatskanzlei sind vor allem Sonnenhänge in nebelfreien Gebieten betroffen. Der Kanton empfiehlt, im Wald und in Waldesnähe kein Feuer zu entfachen und keine Zigaretten wegzuwerfen.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Wir sind gleich an drei Brennpunkten. In Kairo, wo beim Protest die Muslimbrüder fehlen, auf der Baustelle, wo die Bauarbeiten bessere Arbeitsbedingungen verlangen, und im Aargauer Dorf Bettwil, wo auf 4 Einheimische ein Asylbewerber kommen soll. Außerdem berichten wir über Belgien, wo die Bevölkerung für den Staat Bank spielen soll, über die Ständeratswahlaussichten in Uri und Aargau und im Tagesgespräch über Gewalt gegen Frauen, zum Beispiel die Frage, ob es hilft, wenn Michelle Hunziker sich als geschlagene Frau schminken lässt, um auf häusliche Gewalt aufmerksam zu machen. Mehr zu diesen und weiteren Themen nach Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.346 Punkten, minus 0,2%. Der Euro wird zu 1.22,58 Franken gehandelt, der Dollar zu 92,26 Rappen. Die Wetterprognose. Heute Nachmittag scheint verbreitet die Sonne, auch der Nebel mit einer Obergrenze um 800 Meter löst sich teilweise auf. Bei zähem Nebel werden nur 3 Grad erreicht, sonst wird es 7 bis 12 Grad mild. Am Samstag ist es im Norden wechselnd bewölkt, bei 4 bis 8 Grad. In den Alpen und im Süden dominiert trotz Schleierwolken die Sonne und es wird bis 11 Grad mild. Am Sonntag geht es oft sonnig weiter, nur im Mittelland liegt stellenweise zäher Nebel. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Es liegen zurzeit keine Meldungen über größere Störungen vor.
Ägyptens Hauptstadt Kairo, kurz vor dem Protest von Zehntausenden auf dem Tahrir-Platz. Seit dem Morgen strömen die Menschen zum Platz, um gegen den Militärrat zu protestieren und gegen die Gewalt gegenüber Demonstranten. Für viele ist es so etwas wie die letzte Chance, die Revolution zu retten. Aber nicht alle machen mit. Die Muslimbrüder werden heute beim Protest nicht dabei sein. Ich fragte unsere Korrespondentin Irin Meyer in Kairo, warum nicht?
Weil sie eine ganz andere Priorität haben als die Aktivisten auf dem Tahrir-Platz. Sie wollen unbedingt den Beginn der Parlamentswahlen am Montag sichern. Sie wollen nicht, dass diese noch verschoben werden wegen weiterer Proteste. Faktisch, das muss man sagen, haben sich die islamistischen Muslimbrüder, vor allem die alte, einflussreiche Garde, aus den Reihen der Revolution verabschiedet.
Man hört immer wieder, dass den Muslimbrüdern die Wahlen wichtig sind. Weshalb ist das so?
Weil sie Wahlsieger werden wollen. Wenn sie stärkste Fraktion im Parlament sind, dann können sie ganz entscheidend mitreden im nächsten Frühling bei der Verfassung. Und in dieser Verfassung wird die Grundlage des Staates gelegt, sein Charakter bestimmt. Und die Muslimbrüder, die wollen einen islamischen Staat, eine islamische Ordnung in Staat und Gesellschaft. Wie genau und wie fundamentalistisch, da weichen sie aus. Aber sie haben ganz klar eine andere Vision von Ägypten als die Aktivisten, die Säkularen, die Intellektuellen oder die aufgeklärten Aktivisten auf dem Tahrir-Platz.
Damit sie quasi diese Verfassung diktieren können oder zumindest die Formulierung dominieren können, müssen Sie ja sicher sein, dass Sie bei den Wahlen so gut abschneiden. Können Sie denn so sicher sein?
Ich glaube, das Chaos und die Unsicherheit, die hier nun herrschen, verbessern ihre Chancen, die sowieso schon groß waren vor den Protesten. Die Muslimbrüder haben im Land ein sehr weit verzweigtes karitatives Netz. Die unterhalten soziale Institutionen. Viele arme, ungebildete Leute sind abhängig von ihnen. Man hat gedacht, so etwa 30% der Sitze würden sie höchstens erreichen. Sie selber sprechen heute von 50% und mehr. Und daneben sagen die Prognosen, dass die Leute des alten Regimes, Parteigänger Mubaraks, wohl stark abschneiden werden.
Wäre es denn im Sinn der regierenden Militärs, wenn jetzt Muslimbrüder diese Wahlen gewinnen würden und Fundamentalismus in Ägypten stärker würde?
Das ist ein bisschen schwierig zu verstehen und tönt widersprüchlich, aber es deutet wirklich vieles darauf hin, dass sich die Islamisten und die Generäle hinter den Kulissen ausnehmend gut verstehen. Es wird hier viel gemunkelt in Kairo über einen möglichen Deal, eine Art Machtteilung, unter der die Armee ihren immensen wirtschaftlichen Besitz und ihre großen Privilegien behalten könnte. Ich glaube, es ist wichtig zu wissen, auch wenn die Muslimbrüder unter Mubarak verfolgt waren, sie waren immer auch im Dunstkreis des Regimes und in ihrer Geschichte findet sich ziemlich viel Opportunismus.
Aus Kairo berichtet für uns Deres Nahost-Korrespondentin Irin Meyer. Die Bauarbeiter in der Schweiz wollen mehr Lohn und weniger Billigkonkurrenz. Deshalb demonstrieren sie heute in der ganzen Schweiz für einen neuen Gesamtarbeitsvertrag. Anfang November waren die Verhandlungen zwischen den Baumeistern und den Gewerkschaften gescheitert. Die heutige Aktion heizt die ohnehin gereizte Stimmung weiter an. Klaus Ammann berichtet.
Freitagmorgen auf der Grossbaustelle im Zürcher Löwenbräu-Areal unweit des Escher Wiesplatzes. Der Betonmischer fährt vor, Arbeiter hämmern, bohren, arbeiten auf Hochtouren. Einige von ihnen wollen an der Protestaktion heute Nachmittag teilnehmen. Ins Mikrofon sprechen will aber keiner. Das wagt nur dieser ältere Kranführer, der extra aus der Innerschweiz angereist ist. Die Bauarbeiter müssten heute ein Zeichen setzen, damit die Baumeister Handböten für einen neuen Gesamtarbeitsvertrag und für 2% mehr Lohn.
Das letzte Jahr haben wir schon weniger bekommen. Ich habe 45 Franken bekommen das letzte Jahr. Das war also wirklich nicht viel gewesen. Und jetzt wollen sie wieder so kneifen. Das geht doch einfach nicht. Irgendwann muss man das auch wieder nachholen mit der Krankenkasse. Das weiss heute jeder, wird nur schon die alleine hochgehen.
Die Baumeister bieten 1,5% mehr Lohn an. Aus Sicht der Gewerkschaft zu wenig. Hans-Uli Scheidegger, Sektorleiter Bau bei der Unia.
Für mich absolut unverständlich. Eine so gute Auftragslage, eine so gute Konjunktur, so viele Überstunden. Und jetzt soll es nicht möglich sein, den Bauarbeitern eine anständige Lohnerhöhung zu geben. Für uns ist das absolut nicht nachvollziehbar.
Das Unverständnis ist gegenseitig. Daniel Lehmann, Direktor des Baumeisterverbandes.
1,5% Lohnanpassung ist ein sehr gutes Angebot. Welche Branche bietet das heute schon? Und zum anderen muss man natürlich auch sehen, wir haben bereits heute sehr hohe Löhne.
Dass der Gesamtarbeitsvertrag im Bau gut sei, das streiten die Gewerkschaften gar nicht ab. Hans-Ueli Scheidegger.
Das stimmt. Die Bauarbeit ist aber auch eine der härtesten. Von dem her vergleichen sich die Bauarbeiter nicht mit Arbeiten, welche geschützt in der warmen Stube gemacht werden.
Deshalb sei der heutige Protesttag nötig. Daniel Lehmann vom Baumeisterverband findet diese Aktion nicht nur unnötig, sondern auch gefährlich.
Letztlich nützt es natürlich auch den Bauleuten nichts, weil mit solchen Aktionen die Verhandlungen schwieriger werden und dadurch der hohe Besitzstand gefährdet wird.
Die Fronten sind also verhärtet, wieder einmal. Nirgends sorgen die GAF-Verhandlungen jedes Mal für so viel Wirbel wie auf dem Bau. Beide Seiten betonen, dass sie nach wie vor einen Gesamtarbeitsvertrag wollen, auch um effektiver gegen Lohndumping vorgehen zu können. Den vertragslosen Zustand will niemand. Der hieße nämlich in jedem Fall noch mehr Unruhe auf den Schweizer Baustellen.
Der Bericht von Klaus Ammann. Es ist 1:15. Sie hören Rendezvous. Verzweifelt sucht der Bund nach Unterkünften für die Asylsuchenden, die wieder in größerer Zahl in die Schweiz kommen. Gefunden hat er aber fast noch nichts. Bis jetzt. Ab Januar will er in Bettwil im Aargauer Freiamt 140 Asylsuchende unterbringen, in einer Truppenunterkunft. Die 560 Leute im Dorf laufen Sturm. Vertreter von Bund und Kantonen versuchten sie gestern Abend zu beschwichtigen. Dominik Meyer war dabei.
Schon der Weg zur Mehrzweckhalle ist gepflastert mit Protest. 140 Asylsuchende, niemals steht auf dem Straßenbelag geschrieben. An einer Mauer ein Transparent: Wir haben Angst. Ein Dorf in Aufruhr.
Wir lassen uns die Perle Bettwil von euch Bürokraten und Politikern nicht kaputt machen.
Mindestens halb Bettwil drängt sich in der Mehrzweckhalle. Die Höhle des Löwen und mittendrin Regierungsrätin Susanne Hochuli. Die Aargauer Regierung hat dem Bund grünes Licht gegeben für die Asylunterkunft. Bettwil selbst konnte nicht mitentscheiden. Und doch, sagt Regierungsrätin Hochuli:
Es ist nie darum gegangen, die Gemeinde aussen vor zu lassen. Vielmehr.
Pfiffe für die grüne Regierungsrätin. Wut, aber nicht nur. Es geht um Angst. Vor allem junge, männliche Asylsuchende aus Afrika sollen ab Januar nach Bettwil kommen.
Es kommen 140 wahrscheinlich schwarze Männer. Wir haben sehr Angst vor Einbrüchen, vor Übergriffen sonst. Ich meine, wenn es Männer sind, sie sind in nächster Nähe. Man hat auch Angst vom Beobachtetsein, einfach nicht mehr wie vorher.
Angst im 560-Seelendorf. Für mindestens ein halbes Jahr soll das Militärareal am Dorfrand zum Asylzentrum werden. Es werden Flüchtlinge aus Libyen, Tunesien, Somalia und Eritrea kommen. In der Mehrzweckhalle spricht die Dorfwirtin:
Ich habe wirklich Angst. Was soll ich machen? Die kommen mit ihnen. Wie kann ich mich schützen? Mache ich mich strafbar, wenn ich sage: Stopp, ich will euch nicht haben, ich traue nicht mehr?
Die Angst steht der Frau ins Gesicht geschrieben. Dem kann Mario Gattiker, der Direktor des Bundesamts für Migration, nichts entgegenhalten.
Passen tut es nie jemandem. Ich sage ganz klar, wir sind im Moment in einer Ausnahmesituation. Wir haben auf eine Art heute keine Wahl.
Direktor Gattiker spricht von Zäunen, von Sicherheitsleuten, von der Ausgangssperre am Abend, von einer Notfallhotline für die Bevölkerung. Doch man redet aneinander vorbei.
Wenn Sie uns sagen, wenn irgendetwas passiert, hat man ja eine Hotline-Nummer, kommt mir das wirklich wie ein Auslachen vor. Wenn ein Kind von mir ein Unheil passiert, wegen so Asylanten, nützt mir eine Hotline-Nummer auch nicht mehr.
Die Bettwiler wollen nicht über Sicherheitsdispositive diskutieren. Sie wollen die Unterkunft verhindern. 3 Stunden Emotionen, das Volk gegen den Chefbeamten und die Regierungsrätin. Sie finden keine gemeinsame Sprache. Und so sagt einer der Wortführer im Saal:
Bettwiler, habt den Mut, kämpft mit allen gewaltfreien Mitteln gegen die Obrigkeit aus Bern. Wir dürfen nicht verhandeln, weil Bund und Kanton verhandeln mit uns auch nicht. Und der Stärkere wird gewinnen und ich bin sicher, das sind unsere Bürger.
Dann stehen auf einmal alle auf und verlassen lärmend den Saal. Der Abend endet im Eklat. Nur einer bleibt zurück im Saal. Ein älterer Mann, ein früherer Entwicklungshelfer in Afrika. Er denkt an die Flüchtlinge.
Das sind führungs- und haltlose Leute, die hier bei uns landen, die einfach nur um ihr Überleben kämpfen.
Helfen müsse man, aber gleich ein Flüchtling auf 4 Dorfbewohner.
Wie man das Problem löst, weiss ich in der Tat auch nicht, vor allem nach dem Abend nicht.
Niemand weiß es. Der Bund hat entschieden, der Kanton zugestimmt. Der Gemeinderat protestiert, machtlos. Und sein Volk droht mit Widerstand irgendwie. Das Aargauer Dorf kommt nicht zur Ruhe.
Belgien braucht Geld. Doch die Märkte haben das Vertrauen in das stark verschuldete und politisch unsichere Land verloren. Jetzt wendet sich der Premierminister der Übergangsregierung an die Bevölkerung und sagt: Helft eurem Staat, kauft Staatsanleihen, ich tu's auch. Da staunt unser Korrespondent Urs Bruderer.
Eins ist klar, wenn die Belgier ihrem Staat unter die Arme greifen, dann ist das ein Akt der reinen Vernunft. Denn stolz ist man in diesem Land nur darauf, dass man nicht stolz ist auf sein Land. Patriotismus sucht man hier vergeblich. Belgien hat viele Schulden und die Politiker haben auch diese Woche, nach über 500 Tagen ohne Regierung, wieder einmal ein Ende der Koalitionsverhandlungen inszeniert. Jetzt haben die Märkte die Nerven verloren. Sie fordern auf belgische Anleihen nahezu spanische 6%. Anders als die Spanier sind die Belgier große Sparer. Die privaten Haushalte könnten die Staatsschulden komplett übernehmen und hätten immer noch einiges auf der Seite. Da ist es nur vernünftig, wenn der Premierminister seinen Bürgern beachtliche 4% Zins für eine Anleihe bietet. Und es ist nur vernünftig, wenn die Bürger zugreifen, um nicht als Steuerzahler den Märkten 6% nachzuwerfen. Belgien bietet seinen Bürgern regelmäßig solche Papiere an, doch diesmal sollen sie in größerem Stil zugreifen. 200 Millionen Euro könnten zusammenkommen, hofft der Premier. Doch das ist keine Summe, das ist ein Sümmchen. Belgien braucht für die Umschuldung viel mehr frisches Geld, um die 80 Milliarden wohl allein im nächsten Jahr. Es bleibt also dabei, in dieser Krise herrscht nicht die reine Vernunft. Und wenn sie doch mal aufblinkt, wie jetzt in Belgien, dann zeigt sich, sie reicht nicht sehr weit.
In der Demokratischen Republik Kongo, einem der größten Länder Afrikas, finden nächsten Montag Wahlen statt. Schon im Vorfeld kam es zu Unruhen. Die UNO und Menschenrechtsorganisationen fürchten weitere Gewaltexzesse. Im Osten mit seinen vielen Bodenschätzen ist der Frieden besonders brüchig. Hier ist die Macht in der Hand von verschiedenen Rebellen- und Milizengruppen, die sich gegenseitig bekämpfen. Zu ihren Opfern gehören tausende Kinder, die als Soldaten kämpfen müssen. Patrick Wilser hat im Ostkongo ein Lager für solch ehemalige Kindersoldaten besucht.
Wir stehen in einer Lichtung mitten im Bergwald im Ostkongo. 64 Knaben stehen im Kreis, klatschen rhythmisch in die Hände und singen. In der Mitte ein 15-jähriger Knabe, er ist der Vorsänger. Er hat eine schöne Stimme, große Augen, heißt Innocent und seine Unschuld hat er längst verloren. Ich wurde mit 10 Jahren von den Mai-Mai-Milizen aus der Schule geholt und in den Busch zu den Soldaten gebracht. Zuerst war ich ein Spion, ich musste auch Dinge stehlen gehen, später bekam ich eine Waffe und habe auch bei Angriffen mitgemacht. Klar habe ich dabei auch Menschen getötet, vielleicht 20 oder 30. Als mein Kommandant umgebracht und vor unseren Augen zerstückelt wurde, bin ich geflohen. Im Lager für ehemalige Kindersoldaten in Mussu zuhinterst im Nordkivu gibt es zum Mittagessen Reis, Bohnen und Kohl. An unserem Tisch sitzen 8 12- bis 14-jährige Knaben. Sie heißen Diringiro, Mbazo, Nicolas Samuel Innocent, Hakiza Shahite und Biringuru. Sie lachen, schwatzen, treiben Späße und haben alle Dinge getan und erlebt, die jedem europäischen Kinderpsychologen lange, schlaflose Nächte bereiten würden. Es seien alles Kinder, deren Rechte man nicht respektiert habe, sagt die Lagerleiterin Mathilde Mgutu. Diese Kinder haben das Glück, dass sie den Weg zu uns gefunden haben. Wir sorgen für sie. Wir sind hier ein sogenanntes Demobilisierungslager. Wir bringen sie wieder mit ihren Eltern zusammen oder suchen Pflegeeltern und tun alles, dass sie wieder den Weg zurück in ein normales Leben finden. Wir schicken sie wieder in die Schule. Später bekommen sie von uns Tiere, damit sie ihr Leben verdienen können. Gemäß Schätzungen der UNICEF gibt es im Kongo rund 30.000 Kindersoldaten. Sie sind das Produkt eines archaischen Bürgerkriegs um Macht und Bodenschätze. Die Karrieren verlaufen alle sehr ähnlich. Die Kinder werden aus den Dörfern in die Wälder verschleppt. Sobald sie eine Waffe tragen können, müssen sie kämpfen und töten. Und das kann man bald. Eine Kalaschnikow wiegt nicht viel mehr als 3 Kilogramm. Und wer nicht mitmacht, wird geschlagen.
On les fait tuer par force, on dit tire sur terre, ou bien tu le coupes.
Man schlägt die Kinder am ganzen Körper, man zwingt sie, andere Menschen zu töten, zum Teil auch eigene Verwandte. Sie zwingen die Kinder, Leute mit der Machete zu köpfen, oder man sagt ihnen, iss vom Fleisch der Toten, nur so wirst du ein richtiger Soldat. Wir haben einen Knaben, der dazu gezwungen wurde. Er ist aggressiv, hat vor nichts Respekt und etwas ist in seinem Kopf nicht mehr, wie es sein sollte. Die singenden Knaben berichten zwar im Gespräch vom geheimnisvollen Wasser, das sie unverletzbar gemacht habe, und trotzdem hat das Kindersoldatenleben bei ihnen tiefe Spuren hinterlassen. Mathilde Mgutu schildert, wie die Kinder nachts im Lager träumen und schreien. Ob die seelischen Wunden von Innocent und seinen Kameraden jemals heilen, kann sie nicht sagen. Eine Antwort liefert möglicherweise ein kleiner Zettel an der Wand ihres Büros. Darauf steht, heilen gelegentlich, helfen, wenn immer möglich, trösten immer.
Zum Sturm auf den Ständerat hat die SVP vor den Wahlen geblasen. Viel ist daraus bisher nicht geworden. Jetzt fragt sich, ob ihre Hoffnungen noch in den 5 Kantonen in Erfüllung gehen, wo dieses Wochenende ein zweiter Wahlgang stattfindet. Im Kanton Aargau sieht es nicht sehr erfolgsversprechend aus für die SVP.
Im Aargau zeichnet sich im zweiten Wahlgang um den Ständerat eine weitere Schlappe für die SVP ab. Wenn es herauskommt, wie erwartet, besetzt der Aargau seine Sitze mit der bereits gewählten Pascal Bruderer von der SP und mit FDP-Frau Christine Eggersegi. Die bisherige Eggersegi ist im zweiten Wahlgang nämlich die Favoritin. Sie verpasste die Wahl im ersten Durchgang nur ganz knapp. Ihr Herausforderer Ulrich Gietzendanner von der SVP ist im Aargau zwar äußerst beliebt, der Vorhalter gilt aber als pointierter Politiker und ist für viele Leute daher eher als Nationalrat denn als Ständerat geeignet. Dies haben die Resultate im ersten Wahlgang gezeigt. Zudem erhält Eggersegi auch aus anderen politischen Lagern Unterstützung im Gegensatz zu Gietzendanner. Wenn es so kommt, wie vermutet, dann ist das eine bittere Niederlage für die SVP. Eigentlich hatte die SVP ihren Ständeratssitz auf sicher, der bisherige Maximilian Reimann hätte das Rennen geschafft. Die erfolgsverwöhnte Aargauer SVP wollte aber, wie sie sagte, frischen Wind im Ständerat. Sie schob Reimann in den Nationalrat ab und ging mit Vorunternehmer Ulrich Gietzendanner ins Rennen. Und weil nun Gietzendanner kam und nicht Reimann, kandidierte auch SP-Frau Pascal Bruderer für den Ständerat. Gietzendanner verlor und nun hat er auch gegen Eggersegi kaum Chancen. Wenn es also so kommt wie vermutet, wenn tatsächlich die beiden Frauen ins Stöckli kommen, dann hat die SVP maßgeblich dazu beigetragen. Aus Aarau, Alex Moser.
Im Kanton Uri muss der grünliberale Markus Stadler um seine Wiederwahl zittern. Als bisheriger Ständerat müsste er eigentlich im Vorteil sein, doch im ersten Wahlgang war davon kaum etwas zu spüren. Markus Stadler verpasste das absolute Mehr deutlich, während der neue CVP-Kandidat Isidor Baumann die Wahl problemlos schaffte. Das sonst in der Schweiz so erfolgreiche Etikett der Grünliberalen schlug in Uri also nicht ein. Das hat seinen speziellen Grund. Der ehemalige Regierungsrat Markus Stadler wurde vor 1,5 Jahren nämlich noch als Parteiloser gewählt. Kaum in Bern trat er den Grünliberalen bei. Ein Schritt, der in Uri, wo es diese Partei noch gar nicht gibt, bei vielen schlecht ankam. Sein mäßiges Resultat im ersten Wahlgang dürfte die Quittung dafür gewesen sein. Im Gegensatz zu Markus Stadler kann sein Herausforderer von der SVP, der Jurist Gusti Planzer, auf breite parteiliche Unterstützung zählen. Er hat nicht nur seine SVP, die zweitstärkste Partei des Kantons, im Rücken, auch die FDP empfiehlt ihn zur Wahl. Weniger zu bieten als ein Gegenkandidat hat Planzer jedoch in Sachen politischer Erfahrung. Der SVP-Kantonalpräsident ist erst seit 5 Jahren im Urner Parlament. Ausschlaggebend sein dürften letztlich die Stimmen jener Wählerinnen und Wähler, die im ersten Wahlgang den CVP-Kandidaten gewählt hatten. Die CVP selbst hält sich vornehm zurück und hat Stimmfreigabe beschlossen. Nur wenn der grünliberale Markus Stadler die Stimmen der traditionellen Urner Mitte trotzdem zu mobilisieren vermag, kann er seine Abwahl verhindern.
Zentralschweiz-Korrespondent Beat Vogt. Wie die Ausgangslage für die Ständeratswahlen in Zürich, St. Gallen und Schwyz aussieht, können Sie im Internet nachhören unter rendezvous.rs.ch. Dort finden Sie die drei Beiträge, die wir gestern gesendet haben. Das Tagesgespräch ist immer noch ein Tabuthema, Gewalt gegen Frauen, und nicht irgendwo in der Welt, sondern hier bei uns in der Schweiz. Das Tagesgespräch gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Patrick Seiler.
Auf dem Tahrirplatz in der ägyptischen Hauptstadt Kairo haben sich wieder Zehntausende Menschen versammelt, um erneut zu protestieren. Die Demonstranten fordern den sofortigen Rücktritt des regierenden obersten Militärrats. Auf zahlreichen Baustellen in Zürich, Bern, Lausanne und Genf wird heute nicht gearbeitet. Die Bauarbeiter protestieren damit gegen den Abbruch der Verhandlungen über einen neuen Gesamtarbeitsvertrag. Tausende Bauarbeiter nehmen auch an Demonstrationen teil. Die Zinsen für italienische Staatsanleihen haben ein neues Rekordniveau erreicht. Auch Ungarn muss immer höhere Zinsen bezahlen. Die Ratingagentur Moody's hatte gestern die Staatsanleihen auf Ramsch-Status abgewertet. Darauf verlor der Forint gegenüber dem Euro 1,25% an Wert.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.